Klaus, ich freue mich ganz sehr, dass du heute hier bist und wir zusammen hier sitzen. Und der Christian hat das alleine so wunderbar gewuppt und wir versuchen das mal zu zweit. Und damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen, Klaus, also ich meine ja, dass ich so ein bisschen was weiß über dich. Aber habe ich mal 3 Fragen vorbereitet, ja? Sonntagabend 20.15 Uhr, Tatort oder Rosamunde Pilcher?
Auf jeden Fall Tatort.
Sommerurlaub, Klaus. Fährst du lieber in die Berge oder an die See?
Ans Meer. Definitiv ans Meer.
Und dritte und letzte Frage. Was trifft auf dich eher zu? Der frühe Vogel oder die Nachteule?
Ich bin die Nachteule oder die Nachtigall, aber definitiv, genau.
Wunderbar. Klaus, erzähl uns doch mal bitte, wo du herkommst. Und wie du aufgewachsen bist.
Das mache ich gerne. Also auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen in die Runde. Ich möchte meinem Vorredner nochmal danken. Das war ein sehr berührendes Zeugnis von Christian. Hat mich sehr tief beeindruckt. Ich hoffe, dass ich da jetzt im Nachgang die richtigen Worte finde, weil das ging schon sehr unter die Haut. Vielen Dank. Also, ich bin Klaus Herrgott, 49 Jahre, komme aus dem schönen Limbach zwischen Plauen und Reichenbach. Und lebe und wohne dort und bin dort auch sehr glücklich, muss ich sagen. Genau. Also geboren 1974 als drittes Kind. Das heißt, ich habe noch 2 große Schwestern. Und ja, anfangs war das ganz normal, meine Entwicklung. Ja, mit einem Jahr hat dann meine Mutter festgestellt, na ja, die Jungs sind ja immer ein bisschen langsamer und motorisch etwas hinterher. Und ich bin nur auch nicht gerade der Fleißigste. Und da hat sie gedacht, na gut, das wird schon noch. Sie hat dann aber gemerkt, okay, ich kann mich schlecht drehen, ich komme nicht in den Sitz hinein und hat sich dann schon Gedanken gemacht, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Also geistig war das alles okay, aber rein von der Motorik her bin ich dann doch etwas verlangsamt gewesen für die Zeit. Naja, dann begann die Odyssee, es war ja auch 74, 75. Ja, genau, wie gesagt, keiner wusste damals, was es war. Und irgendwann stellte sich dann mal heraus, okay, ich habe eine spinale Muskelatrophie. Genau, das war eine lange Odyssee, viele Fehldiagnosen zu der Zeit. Auch für meine Eltern war das eine schwierige Zeit, sage ich jetzt mal so, ne, wo sie überhaupt nicht wussten, was los war. Genau, so war das damals. Seitdem lebe ich in Limbach mit Unterbrechungen. Aber ich denke, da kommen wir noch ins Gespräch drüber. Genau,
genau, du kannst uns ja mal von den Unterbrechungen erzählen. Genau. Du hast ja... Genau. Die Schule, die Grundschule in Limbach, ja. Die Grundschulzeit in Limbach verbracht und dann bist du aber ja, weitergegangen, musstest auch weitergehen, um eine andere Schule zu besuchen.
Richtig, genau. Erzähl uns mal. Also ich hatte eine sehr behütete Kindheit, muss ich sagen. Bin meinen Eltern da sehr dankbar, dass sie mich nicht irgendwie in Watte gehüllt haben oder im Gegenteil, wurde gleich behandelt mit meinen Geschwistern und wenn ich was ausgefressen hatte, war ich genauso Mode wie die beiden auch. So, das war, das bin ich denen heute noch sehr dankbar, dass ich wirklich also ganz normal da behandelt wurde. Genau. Ich hatte einen sehr schönen Freundeskreis, auch in meiner Grundschule. Ich muss sagen, aber wenn ich das damals noch nicht so gesehen habe, aber mir hat da Gott immer wunderbare Leute an meine Seite gestellt. Gerade meine Grundschule, das war eine sehr getragene Zeit. Und auch heute sind da noch wunderbare Freundschaften davon, die noch existieren. Genau, und dann nach der 4. Klasse war es einfach aufgrund der fehlenden Barrierefreiheit nicht mehr möglich, in der Schule zu bleiben. Das heißt, ich kam dann nach Chemnitz, dem damaligen Karl-Marx-Stadt, in eine Körperbehindertenschule. Mhm. Auch hier hatte ich ein sehr gutes Klassenkollektiv. War dort bis zur 10. Klasse, habe dort meinen Realschulabschluss gemacht und dann, ja, dann war, es war gerade dann die Wendezeit, es war nicht zu viel Auswahl, was ich an Berufen hätte tun können und so stand für mich gar nicht groß die Frage, ich wurde halt Bürokaufmann. Mhm. Kam nach Berlin, war noch mal 3 Jahre in Berlin im Internat, sodass ich insgesamt 9 Jahre meines Lebens im Internat verbracht habe. Das heißt, ich war in der Zeit nur an den Wochenenden zu Hause. Mhm. Also, es war immer dieser Wochenendrhythmus, zu Hause und wochentags ging es dann wieder Schule oder zur Ausbildung, genau.
War das belastend für dich oder hast du das gut?
Nein, also das ist sicherlich für ein Kind von 10 Jahren schon belastend, wenn man da von seiner gewohnten Umgebung weg muss. Und allerdings muss ich sagen, ich habe diese Internatszeit rückblickend sehr genossen. Also man musste sich behaupten, aber auch unterordnen. Also das war eine Kombination aus beiden, sage ich mal so. Ne? Und wie gesagt, selbst unter den damaligen ja, sozialistischen Bedingungen war es trotzdem eine getragene Zeit, die ich hatte. Ich hatte Gott sei Dank Lehrer und Erzieher, die das alles nicht so streng gesehen haben. Und ja, ich denke mal, es hat mir nicht geschadet, sage ich jetzt mal so, diese Zeit während meiner Ausbildung und der Schule, genau.
Okay. Ja. Und deine Eltern haben es ja auch regelmäßig ermöglicht, dass du dann wirklich an den Wochenenden heimkommst.
Jedes Wochenende. Selbst also in der Berlin-Zeit war es dann so, dass ich nach Hause wollte Wochenende und dann alleine mit dem Zug nach Hause gefahren bin. Mhm. Also ich war dann mehr auf der Straße und auf der Schiene, als ich eigentlich dort war, genau. Mhm. Ja.
Erzähl uns doch mal, welche Rolle der Glaube im Kindesalter bei dir gespielt hat.
Im Kindesalter war es bei mir, ich wurde getauft, eine ganz reguläre Babytaufe, wie das damals so war. Und dann hatte ich, wie soll ich sagen, bei uns war Glaube eher eine traditionelle Rolle, sage ich jetzt mal, hat es gespielt. Also, sag mal, dieser Weihnachtsglaube und mal Ostern und mal zwischenzeitlich mal. Aber ich war in einer Kindergruppe, also in Kinder- und Jugendstunde, und das war für mich eine sehr, sehr erlebnisvolle Zeit, wo ich, man hat diesen kindlichen Glauben, sage ich mal, diesen kindlichen, naiven Glauben, der, finde ich, sehr schön ist. Ne? Also man hat die Geschichten in der Bibel gelesen und die waren für mich schon sehr, sehr schön, sehr ergreifend. Ich habe die Gemeinschaft sehr genossen und das war für mich schon eine sehr angenehme Zeit. Und das war die erste Berührung mit dem Glauben. Allerdings, wie gesagt, noch so dieser kindliche Glaube, wo man sich noch weniger darüber Gedanken macht, welche Rolle Gott in seinem Leben spielt. Mhm. Genau. Mhm.
Also bis zum Erwachsenenalter hast du den Glauben eher als eine Tradition erlebt und gelebt.
Genau. War auch, muss ich ganz ehrlich sagen, in meiner Internatszeit wirklich schwierig, den intensiver leben zu können. Das war, muss man ganz klar so sagen, das war nicht so gewollt. Ne? Mhm. Das spielte da keine Rolle und sollte auch irgendwo keine Rolle spielen. Genau, das war, leider so, genau richtig. Ja.
Jetzt hast du ja mit Mitte 40 eine ganz besondere Entscheidung getroffen.
Richtig, genau.
Kannst du uns davon mal erzählen, erstens, wie es dazu kam und auch welche Entscheidung das war?
Also ich greife ein kleines bisschen zurück, fange an, dass in Limbach dann, ich kam dann quasi wieder nach meiner Ausbildung, habe dann in Limbach gearbeitet und tue das auch noch. Mhm. Und dann war halt in der Gemeinde ein Alpha-Kurs und ich habe gedacht, Mensch, könntest du dir mal mit angucken, könntest du mal mit hingehen, kann nicht schaden, da mal wieder was drüber zu hören, drüber zu lesen. Mhm. Und habe dann den Alpha-Kurs besucht.
Erzähl uns mal bitte noch, was ein Alpha-Kurs ist.
Ein Alpha-Kurs ist ein Kurs für Leute, die mit dem Glauben nichts oder nicht viel am Hut haben, sage ich jetzt mal so, und denen der Glauben auf eine sehr anschauliche Art rübergebracht wird.
Mhm. Ja, also genau. Wo man mehr versteht.
Richtig, wo man mehr versteht, wo man auch mal biblische Hintergründe erstmal erfährt und wo man merkt, welche Rolle könnte denn Gott in meinem Leben haben.
Mhm. Genau. Und da hast du teilgenommen.
Genau, das habe ich gedacht, da besuche ich mal den Alpha-Kurs und fand das da schon sehr interessant, hat mich schon sehr mitgenommen, muss ich sagen.
Und inwiefern mitgenommen?
Naja, dass man sich mal Gedanken über das eigene Leben macht, ne? Dass man mal denkt, dass man auch mal sich selbst reflektiert, dass man mal denkt, na, wie ist es denn in deinem Leben, was ist denn wichtig für dich? Mhm. Ja, und genau, und das kam dort sehr gut zum Vorschein, sage ich mal so, genau. Und nach dem Alpha-Kurs gab es dann auch noch dieses entscheidende Erlebnis, dass ich sage, okay, ich übergebe nochmal richtig bewusst mein Leben an Jesus. Und das war auch dann der Punkt, wo ich sage, okay, ja, genau, also da ist Gott an deiner Seite, der passt da auf dich auf. Und wie es Christian vorhin schon erzählt hat, auch wenn wir nicht bei Gott sind, so ist Gott bei uns.
Ja, also hast du auch so erlebt?
Das habe ich auch so erlebt, auch rückblickend vor allen Dingen erlebt. Das erlebt man ja meistens als rückblickend, welche Bewahrung man doch erlebt hat im Leben. Mhm. Genau. Und dann hat man halt Hauskreise besucht, den ich regelmäßig besuche. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, getauft bist du. Warum willst du dich jetzt als erwachsener Mann nicht nochmal konfirmieren lassen? Mhm. Ja, warum willst du nicht nochmal richtig einmal bewusst sagen, ja, genau, ich möchte zu Gott gehören und Gott an meiner Seite. Mhm. Und das habe ich dann mit Mitte 40 nochmal getan. Genau. Mhm. Ich war wahrscheinlich dann der älteste Konfirmant in der Runde, aber es hat mir sehr gut getan, muss ich sagen. Genau.
Für deine Konfirmation hast du dir einen ganz besonderen Bibelvers ausgesucht. Ja? Den sehen wir jetzt auch gleich hier im Hintergrund. Genau, du nicht. Genau. Und ich kann den nochmal ganz kurz so mit meinen Worten sagen, dass Paulus, der in der Bibel ganz viele Briefe auch geschrieben hat, in Anfechtung war und hat Gott eben darum gebeten, dass er Entlastung erfährt, dass er ja vielleicht befreit wird davon. Und dann hört er, dass Gott zu ihm sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Warum ist dieser Vers für dich so bedeutsam?
Das ist in dem Sinne für mich bedeutsam, weil ich selber umgangssprachlich an einem Muskelschwund, leider ist das falsche Wort, das möchte ich an den Mund nehmen, ich habe einen Muskelschwund und eine Muskelatrophie. Und ich weiß, also ich bin nicht kräftig, ich bin schwach. Also das ist ganz einfach so. Und trotzdem hat mich Gott in den Raum gestellt, hat mich mehr Leute um mich herum gestellt. Man hat seinen Platz und das ist nicht wichtig, ob man stark oder schwach ist. Und das, na, also wie gesagt, also man kann auch in der Schwachheit Dinge tun, andere begeistern, andere mitnehmen. Und das ist keine Sache, dass man unbedingt stark sein muss. Mhm. Ja, und das ist für mich halt wichtig, diese Erkenntnis, ne, dass das nicht eine Sache von irgendwelcher Starkheit ist. Ne. Mhm. Und dass man auch wirklich mal schwach sein darf. Das ist ganz wichtig, ist auch mal schwach zu sein. Ne. Mhm. Und mal sagen, Gott, ich weiß ja nicht weiter, was soll ich denn jetzt hier tun? Mhm. Ja, also,
genau. Wenn du für uns nochmal den Vergleich ziehen würdest, dein Leben mehr oder weniger mit Gott bis 30 ungefähr und danach, wenn du das mal vergleichst, ja, dein Leben, dein Glaubensleben bis 30 und nach 30, was sind da so die Kernpunkte? Was würdest du sagen? Was hat sich verändert?
Also ich sag mal, das Leben bis 30 war halt so, dass man, ich muss noch mal den Vorredner, meinen Christian, zitieren, dass man viele Dinge, die man gut macht, einfach sich selbst zuschreibt. Mhm. Hast du halt gut gemacht, Klaus, war perfekt. Ne? Und wenn es nicht gut läuft, war ein schlechter Tag, war mal mies drauf und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und irgendwann kommt man aber mal zu der Erkenntnis, dass man sagt, nee, so einfach ist es nicht. Nicht nur, was du machst, ist gut, ne? Mhm. Sondern das, was dein Umfeld macht, das ist wichtig. Und man lernt irgendwo dann auch mal sich selbst zu reflektieren. Und was ich ganz wichtig finde, was auch viele heute nicht mehr können, Empathie für andere zu entwickeln. Ne? Also warum ist denn der andere mal nicht gut drauf? Ne? Warum geht es dem mal nicht gut? Nicht immer gleich sagen, ja, weiß, ne? Sondern einfach mal, und das ist schon der Punkt, wo ich sage, also ich denke mal, da holt mich Gott schon manchmal zurück. Ne? Also mal zu sagen jetzt, ne, guck da mal, warum geht es dir nicht gut? Oder reflektiere dich mal selbst. Würdest du dir so gefallen, wenn du dich von außen sehen würdest oder so? Mhm. Das ist schon wichtig, genau. Mhm. Genau.
Und du hast im Gespräch mit mir gesagt, dass dir ganz wichtig ist, dass du auch diese Gemeinschaft leben kannst und dass du empfindest, dass du ausgerüstet wirst jetzt durch den Glauben. Ja? Wie würdest du das beschreiben, dass du den Glauben richtig lebst, ganz aktiv? Was macht das für dich aus?
Also ich glaube, da hatten wir im Vorfeld auch mal drüber gesprochen. Für mich ist jetzt Glaube nicht eine Sache, wo ich mich zur Ruhe gebe. Ja, also ich habe vor uns, das ist mir vor uns gerade eingefallen, irgendwo ist es so eine Art Glaube, wo ich sage, ich werde nicht zugedeckt, sondern ich werde ja aufgedeckt. Dass Gott mir sagt, komm, jetzt mach mal. Willst du das machen? Willst du das erreichen? Ich helfe dir dabei, aber du musst es machen. Mhm. Ja, also du musst das anfangen. Du musst früh aufstehen. Du musst sehen, dass deine Arbeit schafft. Du musst sehen, dass deine Assistenten alle da sind, dass das alles klappt und so. Und da helfe ich dir dabei. Aber letztendlich, die Arbeit bleibt bei dir, genau richtig. Und so empfinde ich das. Also, dass ich einfach Sachen ihm hinlegen kann. Ne? Mhm. Hinlegen kann, dass ich sage, okay, ich weiß, er ist bei mir und ich bin da nicht alleine mit den Dingen, mit meinen Entscheidungen. Ne? Mhm. Aber, also wie gesagt, ich finde so dieser Anstoß, der muss, den gibt er mir, genau. Ne? Also, genau.
Mhm. Und du musst dann deinen Joystick bewegen und in Bewegung kommen.
Genau.
Wie ist das ganz konkret bei dir, dieses Hinlegen, Gott Dinge hinlegen? Wie machst du das?
Also ich bin so der Typ, der eher viele Dinge für sich selbst auch im Geheimen, auch mit Gebet ausmacht. Ne? Mhm. Also ich bin nicht so dieser öffentliche Beter, ich bin eher so derjenige, der dann abends sagt, okay, wie war dein Tag? Was hast du richtig gemacht? Was war gut? Oder ich gehe auch viele Dinge des nächsten Tages schon durch, aber wenn ich weiß, die können ganz schnell über den Haufen geworfen werden, ne, weil manchmal Gott einen ganz anderen Plan für uns hat. Ne? Aber ganz einfach versuche ich ihn da mitzunehmen, dass ich wirklich Dinge, das sind ja oftmals Sachen, die ich mit Behörden zu regeln habe oder so, wo ich sage, Ruhig bleiben, schön bei der Seite am Herrn sein. Lass mich die richtigen Worte finden, lass mich das richtige Schreiben finden, lass da manchmal ein bisschen Zeit ins Land gehen, dass man ein bisschen aus der Distanz heraus sieht. Mhm. Und das sind die Dinge, die ich ihm hinlege. Mhm. Ja, das sind so. Und ganz einfach auch, dass ich sage, gib mir einfach die Kraft, dass ich das noch ein ganzes Stück schaffe. Ja, das muss man, genau. Mhm.
Und was hindert dich daran, zu verzweifeln, mutlos zu sein, zu sagen, ich kann das nicht, ich kann das nicht, das geht auch nicht? Was macht dich so fröhlich? Was macht dich so auch zum Vorbild für viele von uns, auch im Freundeskreis oder in der Gemeinde? Wodurch entsteht das?
Ich sag mal so, ich sehe mich ja selber gar nicht als Vorbildperson. Das ist ja für mich immer sehr schwierig zu sagen, du bist ein Vorbild und so, weil ich sage, nee, bin ich nicht. Ich sage, ich gehe den Tag wie jeder andere auch. Ich stehe früh auf, gehe abends ins Bett und mache zwischendrin meine Arbeit. Aber ich denke, es widerspricht erstmal meinem Wesen. Ich bin von Haus aus eher ein fröhliches Wesen, anstatt dass ich jetzt irgendwo in eine Art Selbstmitleid verfalle oder so. Ne?
Gott sei Dank.
Ja, genau. Genau. Und ich sage halt auch, ja, ich kann viele Dinge nicht. Ich werde kein Berg steigen können, ich werde kein Fahrrad fahren können oder was der Geier was. Aber es gibt viele andere Dinge, die ich kann. Und die mache ich gerne. Und da gibt es so viele. Ich sage immer, Langeweile kenne ich nicht. Ne? Also es sind wirklich Dinge, ich sage, ja, dann mache ich halt was anderes, wenn ich das eine halt nicht kann. Ne? Also, und das, ich denke, da findet sich immer irgendwas, ja, ich meine, du kennst ja selbst, ne? Was bei mir immer irgendwas los ist oder so. Und da, genau.
Schwer, Termine zu finden.
Genau, und das sind dann wirklich, also, genau.
Genau. Und du hast mir auch gesagt, dass Gott dir wirklich hilft, dass du in manchen Situationen nicht verzweifelst.
Ja, ja.
Gibt es eine Situation, die dich wirklich erschüttert hat oder in Bedrängnis gebracht hat, wo du dir ganz bewusst Gott an die Seite geholt hast oder wo du es auch gespürt hast, dass Gott da ist?
Mhm. Waren eigentlich zwei Situationen in meinem Leben, wo ich sage, also jetzt... Genau, einmal war bis 2019 hat meine komplette Pflege meine Mutter rund um die Uhr übernommen. Mhm. Die ist jetzt mittlerweile auch schon weit über die 70. Und diese Beantragung meiner Assistenz nahm sehr viel Zeit in Anspruch. Und ja, von einem Tag auf den anderen hat sie dann halt aber, ein Herzinfarkt war es nicht, aber einen Schwächeanfall bekommen. Und die war von einem Tag auf den anderen aus der Pflege raus. Mhm. Die Assistenz stand noch nicht, das war alles noch sehr vakant. Jetzt saß ich da, jetzt sitzt du da und weißt nicht mal, wie du früher aus dem Bett kommen sollst, wenn du so willst. Ne?
Es funktioniert ja ohne Assistenz.
Gar nichts, es ist rund um die Uhr immer jemand da. Und, ne, und wie gesagt, dann war da wirklich der Punkt da, ich sag, Gott, jetzt willst du nicht immer mehr, wie du morgen früh aufstehst, wenn du das so willst. Ne? Mhm. Und dann hat sich immer wieder die Situation ergeben, dass immer irgendjemand da war, ob das Familie war, ob das Freunde waren. Ich sag noch mal mit dem Essen, gerade bei Corona haben mir Freunde Essen gekocht, wurde dir gestellt. Und es war immer irgendjemand da, wo ich sagte, es geht weiter. Ja, und auch da, während der Zeit, hat sich das wirklich so gut gefügt. Denn auf einmal, dass ich sage, jetzt bist du mal angekommen, jetzt kannst du mal wieder durchatmen. Ne? Mhm. Genau. Die zweite Situation war, vor 2 Jahren hatte ich eine Gallen-OP, das ist an sich ein Eingriff, den normalerweise der Pförtner macht. Ne? Also, und bei mir hat dann die Anästhesie aber gesagt, spinale Muskelatrophie, Sie haben damit Probleme mit dem Anästhesiemittel. Wir wissen gar nicht, wie Sie aus der OP wieder aufmachen, ob wir Sie beatmen müssen, ob Sie auf der Intensivstation lange bleiben müssen. Ja, die Chirurgen, die machen es sich einfach, haben die gesagt, aber wir müssen Sie ja wieder wach kriegen. Mhm. Also ja, ich muss sagen, ja schön, ich wollte eigentlich nur mal ganz normal meine Galle rauskriegen, also es war jetzt nichts Schlimmes und genau, aber sie und dann war das aber auch so, dass wirklich die Klinik sich sehr viel Mühe gegeben hat im Vorfeld und in dem Fall, wo ich dann wirklich in den OP-Raum geschoben wurde, da habe ich echt gemerkt, du bist jetzt ja nicht alleine. Das war ein ganz komisches Gefühl, das kann man auch gar nicht beschreiben. Ich wusste nicht, man hat mir vorher gesagt, wir wissen nicht, wie wir sie wieder wach kriegen. Und ich habe gesagt, okay, das funktioniert, das klappt, kein Problem. Der Anästhesist war fantastisch. Die OP war ein Kinderspiel hinterher. Ich habe dann zu meinem Assistenten nach dem Aufwachen gesagt, komm, wir können nach Hause gehen. Ist alles okay. Also eigentlich, worüber man sich die meisten Sorgen gemacht hat, das war dann die einfachste Aufgabe. Und da habe ich wirklich ganz intensiv gemerkt, da ist Gott an seiner Seite. Ich hatte dann wirklich eine Ruhe in dem OP-Saal gespürt. Mhm. Wo ich sagte, das war sehr schön. Mhm. Ja.
Also die Angst, die du im Vorfeld empfunden hast, wurde abgelöst durch Gottes Frieden.
Diese manchmal auch von Menschen gemachte Angst, die man ja selber als Mensch hat, ne? Das ist ja ganz einfach so, wurde abgelöst durch dieses göttliche Drüberlegen. Genau, ja. Richtig, ja.
Wunderbar. Genau. Und du hast mir so gut beschrieben, dass du immer den Blick versuchst, nach oben zu lenken. Und dass du das als Hilfe empfindest und dass du dadurch deine Kraft empfängst.
Ja, ja.
Kannst du das so bestätigen?
Das hast du so richtig, genau.
Und diesen Blick nach oben wenden, kannst du das nochmal für uns beschreiben?
Diesen Blick nach oben wenden, das ist halt für mich, dass ich Dinge erstmal irgendwo hinterfrage, dass ich weiß, okay, bin jetzt hier mit meinem Wissen sehr, sehr beschränkt.
Mhm.
Ja, also ich sag mal so, und ich möchte da viele Dinge erstmal mit Gott aber ausmachen, ob das okay ist, wie man Dinge erledigt und dann, ne? Genau. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist auch wirklich für mich ein Trost für die Ewigkeit, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also ich weiß, auf dieser Welt wird nicht alles eitel Sonnenschein sein.
Mhm.
Ne? Aber ich weiß irgendwann mal, wo ich hingehe. Und das ist sehr schön zu wissen.
Und diese Gewissheit im Herzen, die trägt dich dann auch durch schwierige Situationen. Oder was du ja auch immer wieder mal erlebst, dass Dinge nicht mehr gehen.
Genau.
Ne? Also, oder wo was schlechter wird zum Beispiel.
Das dieses Loslassen habe ich ja ständig. Also dass ich irgendwelche Dinge rückblinken nimmer kann, das ist ja bei mir ständig. Aber das kann ich auch für mein Leben nicht festmachen. Also da kann ich nicht dran verzweifeln, weil wenn ich das machen würde, ja, das würde mir noch mehr Lebenskraft rauben. Mhm. Ne? Genau. Mhm. Genau. Und wie ich schon sagte, also ich habe jetzt ein wunderbares Assistenzteam an meiner Seite und das ermöglicht mir halt auch selbstbewusst zu leben. Ne? Genau. Und auch viele Dinge werden da jetzt wieder kompensiert durch das, die ich loslassen musste.
Mhm.
Ja, und das ist für mich auch eine Sache, wo ich sehr dankbar für bin.
Mhm.
Wo ich jeden Tag für dankbar bin. Genau.
Und das ist ein echtes Geschenk.
Ja.
Genau. Klaus, wir danken dir ganz sehr für deine Offenheit und dass du uns teilhaben lassen hast an deinem Leben.
Und, sehr gerne.
Genau. Und ich danke dir noch als Freundin ganz besonders für deine Mut, den du uns oft gibst, für die Freude, die du mit uns teilst und die Dankbarkeit und deine Offenherzigkeit und deine große Empathie.
Das gebe ich aber gerne so zurück.
Dankeschön.